Schönen guten Tag. Hier ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping, Privacy in Germany. Und wie immer bekommen Sie es heute zu tun mit Stefan Brink, der mir nicht gegenüber sitzt, sondern den ich im Moment nur am Bildschirm sehe, weil er im heimatlichen Hunsrück weilt. Und ja, ich bin Nico Herting und muss hier in Berlin diesen Mittwoch verbringen. Stefan, es gibt eine Neuigkeit, brandneu, taufrisch. Das schöne Sachsen-Anhalt hat eine Landesdatenschutzbeauftragte.
Ist das nicht schön? Ja, großartig. Es hat ja kaum 6 Jahre gedauert. Und jetzt haben wir sie. Weißer Rauch steigt auf über Sachsen-Anhalt. Christina Rost, ehemalige Justiziarin und persönliche Referentin beim hessischen Datenschutzbeauftragten Professor Hossnagel, ist zur Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten gewählt worden. Folgt damit Harald von Bose, der bis 2018 im Amt war und sich dann selbst noch eine Zeit lang vertreten hat. Die beste Nachricht, also abgesehen davon, dass Christina Rost wirklich nicht nur eine sehr bekannte und sehr freundliche, sondern auch eine gute und versierte Datenschützerin ist, die größte Neuigkeit besteht darin, dass Sachsen-Anhalt sich einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte gibt. Das ist eben sehr lange auch hintertrieben worden. In verschiedensten politischen Konstellationen immer fehlten ein paar Stimmen bei 3 oder 4 Anläufen, die es gab. Und das war unterm Strich natürlich eine gezielte Schwächung der Datenschutzaufsichtsbehörde. Es war bewusst, auch von der CDU vor allen Dingen, auf den Weg gebracht worden, die Institution dadurch zu schädigen, dass man keinen Amtsinhaber wählt und stattdessen mit Vertretern agiert, die eben nicht dasselbe Standing haben, nicht dieselbe Unabhängigkeit haben können, wie jetzt glücklicherweise die Tina Rost als gewählte Landesbeauftragte hat. Das hat lange genug gedauert, bis es soweit war. Und ich glaube, wir müssen froh sein, dass diese Baustelle jetzt endlich abgebaut werden kann.
Genau, und das ist wirklich ja durch, wenn man ein bisschen mit dem Datenschutz zu tun hat, durch eine alte Bekannte dann auch der Fall. Die ist ja ewig in Hessen schon auch gewesen. Und kann ich mich nur dem positiven Ausblick, den du gerade gemacht hast, anschließen. Wo wir von Hessen sprechen, gab es kürzlich, oder es gibt ein Verfahren beim EuGH mit den Schlussanträgen des Generalanwalts kürzlich, das eine Fallkonstellation betrifft, die wir häufig haben, nämlich die Fallkonstellation, dass sich jemand bei der Datenschutzbehörde beschwert über irgendetwas und die Datenschutzbehörde ermittelt den Sachverhalt, kommt auch tatsächlich zu dem Schluss, dass dort nicht ganz nach dem Buchstaben der DSGVO gehandelt worden ist und sagt, wir haben den Verantwortlichen auf die Datenschutzwidrigkeit hingewiesen und er hat uns zugesichert, dass er Maßnahmen ergreift, die gewährleisten, dass das sich nicht wiederholt. Und damit schließen wir die Akte. Dann gibt es einen gewissen Typ Beschwerdeführer, und das ist ja auch verständlich, der sagt, wie? Wo ist denn jetzt die Sanktion? Ja, und ein solches Verfahren liegt beim EuGH. Dort hatte die Mitarbeiterin einer Sparkasse unbefugt Zugriff genommen auf Kundendaten. Und der hessische Datenschutzbeauftragte, wir wissen nicht, ob unter Mitwirkung von Frau Rost, hat dann auch tatsächlich eine Feststellung getroffen, dass das nicht DSGVO-konform war, was da bei der Sparkasse passiert war. Allerdings war es so, dass dort schon Disziplinarmaßnahmen ergriffen wurden gegen die Mitarbeiterin. Die hatte also schon Ärger bekommen intern. Und deshalb hat man dann bei der hessischen Datenschutzbehörde von Maßnahmen und Sanktionen abgesehen. Und jetzt verklagt der Beschwerdeführer, also um dessen Daten es dann dort ging, die hessische Datenschutzbehörde, weil er der Meinung ist, dass die nicht ihre Pflicht getan haben. Das ist ja ein häufiger Fall. Naiv würde man ja eigentlich denken, wenn die Datenschutzbehörde Prozesse führt, dann ist das meistens gegen Unternehmen oder andere, gegen die die Bescheide verhängt haben oder den Datenschutzverstöße attestiert haben. Aber es gibt ja doch ein ganz erheblicher Teil der Prozesse, höre ich immer aus den Datenschutzbehörden, die Gerichtsprozesse, sind Streitigkeiten, die sie mit Beschwerdeführern haben.
Ist richtig. Da schlagen natürlich, lieber Nico, in meiner Brust verschiedene Herzen. Ich habe als ehemaliger Leiter einer Aufsichtsbehörde natürlich Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die sich jedes Jahr mit Tausenden von Beschwerden konfrontiert sehen. Ja, also wir reden so Größenordnung 3, 4, 5, 6.000 Beschwerden, die man als Aufsichtsbehörde so reinbekommt. Und da muss man eine gewisse Pragmatik an den Tag legen. Also man muss sortieren, was ist brandeilig, also viele Sachen aus dem Beschäftigtendatenschutz gehören zum Beispiel dazu, was sind gravierende Verletzungen und was sind Dinge, die man auch anders sinnvoll vom Tisch bekommt. Und so wie der hessische Datenschutzbeauftragte hier sich die Sache angeschaut hat, was ja schon mit einigem an Investment sozusagen verbunden ist, den Sachverhalt festzustellen, wenn er dann sieht, der Verantwortliche teilt im Prinzip die Einschätzung, hat den Mitarbeitenden verwarnt oder dem klar gemacht, dass das nicht nochmal passiert, dann ist man als Aufsichtsbehörde eigentlich sehr geneigt zu sagen, okay, dann ist ja alles jetzt in Ordnung und würde gerne weitermarschieren. Da sieht allerdings offensichtlich der Generalanwalt die Pflichtensituation einer Aufsichtsbehörde nach der Datenschutzgrundverordnung anders. Er sagt nämlich tatsächlich, wenn ihr feststellt, liebe Aufsichtsbehörden, dass es zu einer Verletzung des Datenschutzes gekommen ist, dann müsst ihr auch eine angemessene Maßnahme treffen. Er schwächt das zwar ab, indem er sagt, ja, das ist einzelfallbezogen, und er schwächt es nochmal ab, indem er betont, dass die Aufsichtsbehörde ein gewisses Ermessen hat, welche ihrer Befugnisse nach 58 sie denn jetzt auspacken möchte und dass es keinen Anspruch darauf gibt, jedenfalls im Normalfall keinen Anspruch darauf gibt, dass das schärfste Schwert, nämlich das Bußgeldverfahren, eingeleitet wird. Aber unterm Strich will er hinter jeder begründeten Beschwerde eine Maßnahme nach 58 sehen. Und das ist klar, was passiert. Die zarteste Maßnahme, die man als Aufsichtsbehörde nach 58 machen kann, bei einem festgestellten Datenschutzverstoß, ist die Warnung, die man ausspricht. Oder vielleicht eine Verwarnung des Verantwortlichen, das nicht nochmal zu machen. Es ist aber relativ sicher, dass diese Fälle dann nicht mehr einfach abzuwickeln sind, weil dann der Verantwortliche sagen wird, ja, Moment, wenn du jetzt anfängst, einen Verwaltungsakt gegen mich zu erlassen, dann will ich es ja vielleicht doch nochmal genauer wissen. Und dann streitet man sich nachher mit einem Verantwortlichen, der es im Prinzip schon eingesehen hatte und ein hohes Interesse daran hatte, das irgendwie vom Tisch zu bekommen, jetzt aber nicht mit dem Makel eines Verwaltungsakts, zum Beispiel einer Verwarnung, leben möchte. Und dann streitet man sich mit den Herrschaften 1, 2 Jahre, um ein Thema, das eigentlich vom Tisch hätte sein können. Aber der Generalanwalt sieht es anders in seinem Schlussantrag und sagt, nee, da muss was passieren und die Aufsichtsbehörde muss von ihren Befugnissen Gebrauch machen. Das wird bitter, weil ich vermute, dass der Europäische Gerichtshof auch in diesem Fall dem Generalanwalt folgen wird und sagen wird, ja, macht mal lieber Aufsichtsbehörden, und wenn euch das zu aufwendig ist, wenn ihr nicht im Jahr 6.000 Verfahren führen könnt, dann müsst ihr euch halt besser ausstatten lassen. Dann braucht ihr halt mehr Personal und mehr Mittel und dann geht das schon. Und da kann ich nur sagen, im europäischen Vergleich sind wenig Aufsichtsbehörden so gut ausgestattet wie die deutschen. Wenn wir das nicht schaffen, schafft das keiner. Und da ist die Luft nach oben auch dünner geworden. Das heißt, einem Parlament zu sagen, gebt mir mal 30 Mitarbeiter mehr, damit ich ein paar Verwaltungsakte nach 58 erlassen kann, dann wird das Parlament sagen, hast du keine besseren Vorschläge. Also das ist ein schwieriges Thema und da bin ich ja schon auch gespannt, wie hart der Europäische Gerichtshof die Fesseln anlegt für die Aufsichtsbehörden. Es ist auch klar, dass wir als Aufsichtsbehörden sehr lange auf der Schiene gesegelt sind. Na, solche Beschwerden, die uns erreichen, das sind Petitionen. Ja, Artikel 17 Grundgesetz, Form, Frist, fruchtlos. Da beschwert sich jemand und ob wir was damit machen, das sehen wir dann schon. Und wenn wir nichts damit machen, ist auch okay. Das geht halt nicht. Also es ist mit Sicherheit kein formloser Rechtsbehelf, so eine Beschwerde, sondern es ist eine Beschwerde nach der Datenschutzgrundverordnung und man braucht eine Reaktion. Ich hätte es nur sinnvoll gefunden, wenn man auch informelle Reaktionen hätte gelten lassen, wie zum Beispiel: Wir sind uns sicher, dass der Verstoß abgestellt ist und wir sind uns sicher, dass der Verantwortliche das in Zukunft besser macht. Tja, wenn man es förmlich machen will, braucht man tatsächlich mehr Personal.
Das ist übrigens mal wieder das Verwaltungsgericht Wiesbaden gewesen, was den Vorlagebeschluss gemacht hat. Ja, das sind die Wiesbadener, obwohl da ja mittlerweile nicht mehr der Richter Schilz den Vorsitz führt, ein sehr engagierter Datenschützer war und dem man auch sehr, sehr viele datenschutzrechtliche Vorlagebeschlüsse in dem, das ist ja weit über ein Jahrzehnt gewesen, dass er die Kammer dort, der Kammer vorgesessen hat, sind ihm zu verdanken. Auch seine Nachfolger scheinen den Ehrgeiz zu haben, das ihm dann auch gleich zu tun. Das Kuriose für mich an der Entscheidung ist, dass ich erstaunt war, dass die Datenschutzbehörde dort die gegenteilige Auffassung vertreten hat und gesagt hat, es gibt eigentlich keine Verpflichtung, dann auch tatsächlich Abhilfemaßnahmen zu erlassen, weil ich das, also in den Verfahren sind ein paar, die ich jetzt wiederum für Unternehmen führe, die sich gegen Bescheide der Behörden, meistens Verwarnungsbescheide, zur Wehr setzen, das immer als Standardargument höre, dass man doch gar nicht anders könne. Also man sei doch nach der Datenschutzgrundverordnung, das heißt dann immer intendiertes Ermessen, wird dann immer behauptet, sei das zu verstehen, also dass man doch schon verpflichtet sei, eine der Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 zu ergreifen, nur in einem außergewöhnlichen Fall davon Abstand nehmen könne. Sprich, dass eigentlich auch gar nicht, dass es gar nicht begründungsbedürftig ist, dass man von einer der Befugnisse Gebrauch macht, dass es also nur dann ein Auswahlermessen gibt, welches, ob man jetzt verwarnt, ob man Bußgeld verhängt, ob man ein Verbot ausspricht, dass man eigentlich nur, dass da nur ein Ermessen gibt, aber nicht bei der Frage, ob überhaupt dann auch eine Sanktion verhängt wird. Das ist fast noch ein Tick weiter als das, was der Generalanwalt hier dann sagt, der ja, wie du sagst, das so ein bisschen Hintertürchen offen lässt. Aber naja, warum soll eine Datenschutzbehörde das anders nicht genauso wendig sein wie ein Anwalt, der ja auch weiß, mal in die eine und mal in die andere Richtung zu argumentieren, je nachdem.
Nico, die Antwort ist ja eindeutig, weil eine Aufsichtsbehörde grundrechtsgebunden ist und ans Rechtsstaatsprinzip gebunden, was ein Rechtsanwalt so ohne weiteres nicht ist. Ja. Da gab es Flexibilitäten in der Argumentation und da haben wir auch zu lange sozusagen als Aufsichtsbehörde miteinander und untereinander geredet. Wir haben uns gegenseitig immer beschwichtigt und gesagt, es wird schon nicht so schlimm kommen und wir machen das so, als wäre es ein Petitionsrecht. Aber der Blick in Artikel 77 der Datenschutzgrundverordnung ist relativ eindeutig. Ja, da ist die Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde als ausdrücklicher Rechtsbehelf genannt und dann zu behaupten, der Beschwerdeführer hätte nicht mehr Anspruch als den Anspruch auf eine sachliche Bescheidung, dass also die Aufsichtsbehörde zurückmeldet, wir haben deine Beschwerde bekommen, wir haben sie zur Kenntnis genommen und wir haben sehr gelacht, das wäre dann schon eine sachliche Bescheidung. Ja, mehr müsstest du dann ja nicht tun, du musst nur sagen, dass du es zur Kenntnis genommen hast und dich damit auseinandergesetzt hast, ob du was machst oder nicht. Und wenn du nichts machst, ist gut. Das war halt schon erkennbar dünn, ja. Jetzt umgekehrt immer auf den 58 zu schielen und zu sagen, es muss aber eine Maßnahme dabei rauskommen, das ist wirklich hart. Und da wird auch dann mit verschiedenem Maß gemessen in Europa. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Aufsichtsbehörden in Europa noch nicht mal das hinbekommen, was die deutschen Aufsichtsbehörden hinbekommen, nämlich in vielen Fällen sich doch den Sachverhalt anzuschauen und sich eine Meinung zu bilden. Schauen wir mal. Also ich bin auch da eigentlich eher ein Verfechter des Pragmatismus. Umgekehrt, wenn sich ein Beschwerdeführer auf die Hinterbeine stellt, dann muss er auch was kriegen. Ist auch klar.
Hinterbeine führt uns zu TikTok. Wir haben in der letzten Folge die Frage gehabt, ob denn ein Bundeskanzler TikTok darf. Du hast sehr deutlich und aus meiner Sicht auch stringent in einem Beitrag für FAZ Einspruch darauf hingewiesen, dass eigentlich in mehrererlei Hinsicht sich da auch Recht bzw. Rechtswidrigkeitsfragen stellen. Jetzt kommt unser guter bekannter Schwarzmann, Rolf, und die ehemalige Mitarbeiterin der Bayerischen Datenschutzbehörde, aber jetzt schon seit einigen Jahren Verwaltungsrichterin, Christine Benedikt, auch eine sehr engagierte Dame, und sagen, zu dem, was du beschrieben hast, bei FATS Einspruch, sagen sie auch wiederum auf FATS Einspruch, ganz trocken, das trifft nicht zu. Ja, hast du dich geirrt?
Selbstverständlich nicht, Nico. Wo denkst du hin? Das ist gar nicht vorstellbar, dass ich mich irren könnte. Etwas ernster, natürlich kann ich mich irren. Ich glaube aber nicht, dass ich mich in diesem Fall geirrt habe. Die Argumente, die Rolf Schwartmann und Christine Benedikt, mit denen beiden bin ich eng verbunden, unter anderem sind wir auch gemeinsam im Vorstand der GDD, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, unterwegs. Die Argumente, die ich dort gelesen habe, waren jetzt gar nicht so weit weg von meinen, würde ich mal sagen. Zum einen weisen sie darauf hin, dass die Facebook-Entscheidung, auf die ich mich bezogen habe und die sich auf die gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen Anbieter und Nutzer bezieht, dass die auch für TikTok natürlich einschlägig ist. Sie bringen zwei Argumente, warum man das doch ein bisschen anders sehen könnte und verweisen darauf hin, dass der Bundesbeauftragte zwar der Bundesregierung untersagt hat, eine Facebook-Fanpage zu betreiben. Sie sagen aber dann, bis zu einer Entscheidung des VG Köln verstößt der Account nicht gegen das Recht. Dann muss ich ein bisschen mich wundern. Ich dachte, die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme oder eines Verhaltens hing jetzt nicht davon ab, dass ein Gericht sie feststellt, sondern ich glaube, das können wir auch unabhängig davon beurteilen. Und klar, das VG Köln wird sich irgendwann auch mal zur Facebook-Fanpage der Bundesregierung bzw. des Bundespresseamts äußern. Aber auch da ist, glaube ich, alles Wesentliche schon vom Europäischen Gerichtshof gesagt worden. Richtig ist, das ist ein guter Hinweis, dass das Bundeskanzleramt bei seinem TikTok-Account die sogenannte Nutzeranalyse, das Insights, wenn man in Facebook-Vokabular spricht, deaktiviert hat und damit versucht, sich ein bisschen aus dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit rauszuziehen. Aber das gelingt natürlich nicht, weil TikTok eine ganze Reihe von weiteren Datenverarbeitungen vornimmt, für die dann das Bundeskanzleramt auch gerade stehen muss. Und das können sie nicht und das sollten sie übrigens auch gar nicht versuchen. Ihr Argument gegen meine Anrufung der Neutralitätspflicht des Bundeskanzlers, ich hatte ja gesagt, der hat auf TikTok jedenfalls nichts mit dem Ziel zu suchen, dass er in den politischen Meinungskampf, in den politischen Wettbewerb eingreifen möchte und dort die gefühlte Überrepräsentanz der AfD auf TikTok ein bisschen kontert. Das ist nicht Aufgabe einer staatlichen Institution, in diesen politischen Meinungskampf einzugreifen. Da sagen Schwartmann und Benedikt, na ja, er macht ja eigentlich gar nichts. Er zelebriert nur seine Aktentasche, schreiben sie. Also es sei politisch so dünn, dass man damit nicht gegen die Neutralitätspflicht verstoßen könnte. Na ja. Sie nennen selbst das Ganze einen Taschenspielertrick, den das Bundeskanzleramt dort betreibt. Und da sind wir relativ eng beieinander. Zu meiner, aus meiner Sicht, entscheidenden Frage, TikTok bzw. Social Media und Gesundheitsgefährdung von Jugendlichen, sagen sie gar nichts. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der ist so wichtig, dass sogar jetzt gerade vorgestern die EU-Kommission gegen TikTok vorgegangen ist und ihn mit sehr kurzen Fristsetzungen aufgegeben hat, bestimmte Feature, die sie haben, abzuschalten, weil die, so die EU-Kommission, toxisch und suchterzeugend seien. Und das ist genau mein Argument. Ja. Social Media, zumal die auf Jugendliche zielende, sehr schnell und sehr klebrig sozusagen agierende Social Media, hat Suchtpotenzial. Ja. Und da sollte sich eine staatliche Institution, zumal das Bundeskanzleramt mit ihrer Vorbildfunktion, einfach zurückhalten und nicht dafür sorgen, dass da noch mehr Traffic stattfindet, damit das noch stärker angestoßen wird. Also unterm Strich, es ist gut, dass wir eine Debatte darüber führen. Es ist gut, dass da auch Gegenpositionen aufgemacht werden. Aber bisher ist mir jedenfalls mein eigener Irrtum noch nicht bewusst geworden.
Um mal mit dem letzten anzufangen, ja, das ist TikTok Lite, gegen die, wo gestern berichtet wird, die Kommission habe ein Verfahren dort eingeleitet zum Gesundheitsschutz. Kommst du so ganz dahinter? Das ist ja offensichtlich nach dem Digital Services Act, also dass der Digital Services Act Vorschriften zum Gesundheitsschutz enthält, ist jedenfalls nicht evident. Da würde mich schon interessieren, jetzt wie das jenseits der Pressemitteilung begründet ist, dass man also den Digital Services Act dann auch tatsächlich einsetzen kann, um gegen ein ja nach dieser Ansicht abhängig machendes Angebot an Kinder und Jugendliche dann vorzugehen. Ja, also ich sag mal so, solange mir das keiner mal anhand des DSA schlüssig begründet, bin ich so ein bisschen skeptisch, was das hier angeht. Das sind immer so schnelle Schlagzeilen, die da gemacht werden.
Ja, aber es gibt tatsächlich inzwischen, Nico, wissenschaftliche, fundierte Untersuchungen genau zu der Frage, warum hängen Jugendliche, speziell Jugendliche, stundenlang an ihrem Smartphone und machen Social Media, speziell TikTok, die enorm erfolgreich sind, wesentlich erfolgreicher zum Beispiel noch als Instagram. Diese Stickiness, diese Klebrigkeit, diese Unfähigkeit des Nutzers, sich vom Bildschirm wieder zu lösen, die hat Krankheitswert. Darüber gibt es Untersuchungen, neurologische Untersuchungen. Ich habe mich bei einer beteiligen können, das war über den Rat für digitale Ökologie, wo wir eine Neurologin, eine Wissenschaftlerin, auch unterstützt haben bei einem Forschungsvorhaben, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Wie schafft man es, durch entsprechende Algorithmen jugendliche Heranwachsende daran zu hindern, die Anwendung zu schließen und das Smartphone wegzulegen? Und genau das kann TikTok offensichtlich sehr gut. Und die Antwort der Neurologen ist, das ist Suchtverhalten und das ist Ausnutzen von Suchtverhalten. Da wird das menschliche, das besonders bei Jugendlichen, fragile System des Lernens und der Dopaminbelohnung gezielt eingesetzt, um Kasse zu machen. Also um möglichst lange Nutzungsdauern zu haben, damit man möglichst lange Profile bilden kann und möglichst lange Werbung schalten kann. Und das haben außerhalb der deutschen und europäischen Landschaft auch schon viele erkannt. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe US-amerikanischer Bundesstaaten, die Social-Media-Anbieter deswegen verklagen, weil sie sagen, ihr macht unsere Kinder krank. Und dann hast du vollkommen recht, man muss dieses Argument Jugendschutz, Jugend- und Gesundheitsschutz rechtlich auf den richtigen Kanal leiten. Ob man mit dem DSA Jugendschutz betreiben kann, weiß ich nicht, müsste ich mir näher anschauen. Aber das Argument ist gut und da und man wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und da, glaube ich, haben wir auch bei der Bewusstseinsbildung noch einiges zu tun, wenn man sich klar gemacht hat, dass es um die Gesundheit von Kindern geht und das ernst nimmt. Dann bleiben wenig Handlungsoptionen, ehrlich gesagt, sondern dann muss man über Einschränkungen nachdenken, dann muss man über die Begrenzung der Nutzungszeit nachdenken und lauter böse, fürsorgliche, staatliche Maßnahmen treffen.
Gut, das hat aber jetzt ja alles nur sehr mittelbar mit Scholz zu tun, ja, weil das sind jetzt gewisse Bauchschmerzen ja erst einmal, wenn sich da ein Bundeskanzler auf eine solche Plattform begibt, aber er ist ja nicht derjenige, der für das Suchtverhalten jetzt verantwortlich ist, sondern das ist dann...
Das ja, können wir ausschließen bei den Beiträgen, TikTok, die er dort schaltet, wird es nicht zu Suchtanfällen kommen. Aber er bedient natürlich eine Plattform, die genau mit diesen Mechanismen arbeitet. Deswegen, er gießt schon Wasser auf die Mühlen eines Angebots, das offensichtlich unter dem Gesichtspunkt als problematisch angesehen wird, um es vorsichtig zu formulieren.
Was jetzt den Neutralitätseinwand angeht, den du erhoben hast, da überzeugt mich das auch überhaupt nicht, was dort die Kollegen schreiben, indem sie sagen, das ist ja, der spielt ja nur ein bisschen mit der Aktentasche, das ist ja keine Information. Also das ist gelinde gesagt naiv, weil man muss sich ja doch nur einmal ganz kurz die Frage stellen, nach dem Warum, also was ist das Motiv, warum ein Bundeskanzler jetzt auf dieser Plattform aktiv ist. Natürlich ist das werbend und damit ist das natürlich jetzt auch in einem Bereich, wo man nicht sagen kann, das ist ja irgendwie nur harmlos und hat gar nichts damit zu tun, dass er jetzt für seine Partei dort gute Stimmung machen möchte, ein paar Wochen vor der Europawahl. Ich würde bei nächster Gelegenheit Benedikt und Schwartmann fragen, ob sie denn auch, wenn es immer heißt, ich bin selber tatsächlich kein TikTok-Nutzer oder Konsument, das heißt aber ja immer, dass dort auch Politikerinnen und Politiker einer bestimmten rechtsextremistischen Partei mit viel Publikum dort Stimmung für sich machen, ob sie das genauso harmlos finden wie die Aktentasche des Bundeskanzlers. Ja, also das scheint mir doch so ein bisschen naiv zu sein, wie da argumentiert ist. Und was du gesagt hast mit dem Hinweis auf das Verwaltungsgericht Köln, das ja noch nicht entschieden habe und deswegen sei das rechtmäßig. Also da muss es ja arg holprig gewesen sein bei der Schlussredaktion dieses Beitrags. Weil, also natürlich, also erstmal geht es ja gar nicht in dem Verfahren beim Verwaltungsgericht Köln darum, ob das rechtsmäßig oder rechtswidrig ist, dass die Bundesregierung eine Fanpage betreibt. Das ist gar nicht Gegenstand des Verfahrens, sondern Gegenstand des Verfahrens ist die Rechtmäßigkeit der Verwarnung, die dort erteilt worden ist. Ja, das liegt nicht in, das ist nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts Köln, jetzt dann die Datenschutzwidrigkeit zu entscheiden, sondern nur über den Bescheid. Und das macht jetzt vielleicht für den Laien keinen großen Unterschied. Aber mit Verlaub, für eine Verwaltungsrichterin und einen Kollegen, der das Recht unterrichtet, sollte es eigentlich schon einen Unterschied machen, dass man nicht sagen kann, also das ist doch alles in Ordnung, solange das Verwaltungsgericht Köln nicht entschieden hat, weil das ist schlicht falsch.
Mhm. Zum Thema Neutralitätspflicht staatlicher Stellen, man kann sich ja darüber lustig machen, wie harmlos die kleinen Kurzvideos sind, die dort gedreht werden. Aber letztlich, wenn man sich das überlegt, da wird eigentlich nur mit den staatlichen Insignien gewackelt. Ja, also es wird gezeigt, ich kann aus dem Fenster gucken, ich bin im Bundeskanzleramt, hui. Ich schaue rüber und sehe das Parlament, hui. Dann schwenke ich rüber, da sitzt der Bundeskanzler, ui. Und er hat einen Schreibtisch, toll, und er hat eine Aktentasche. Also es wird darauf hingewiesen, dass, und es wird gearbeitet mit Mitteln der staatlichen Autorität und Ausstattung. Wir haben was zu bieten. Wir zeigen die Insignien der Macht. Man kann sagen, das ist komplett belanglos, aber genau darum geht es übrigens bei der Neutralitätspflicht. Genau deswegen soll sich der Staat und sollen sich seine Institutionen in sowas wie den politischen Wettbewerb nicht einmischen, weil sie Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben, um ihre Funktionen zu erfüllen und nicht, um damit irgendwie einen Vorsprung zu haben, auch keinen Aufmerksamkeitsvorsprung auf irgendeiner Plattform. Und nochmal, natürlich kann man bedauern, dass die AfD so viel Resonanz auf TikTok bekommt, aber es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, sozusagen jetzt für eine Gegenöffentlichkeit zu sorgen oder Teile der Aufmerksamkeit von der AfD abzuziehen, indem man selbst dort irgendwie präsent ist. Das ist nicht Aufgabe staatlicher Stellen. Es gibt einen Kollegen von mir, einen lieben Kollegen, den ich noch aus Karlsruher Zeiten kenne, am Bundesverfassungsgericht waren wir Mitarbeiter, Matthias Horn, Professor aus Kehl, der gesagt hat, na ja, wenn aber doch die AfD extremistisch ist und verboten gehört, dann ist es doch eigentlich Aufgabe aller staatlichen Macht, gegen die AfD einzuschreiten und was gegen sie zu tun. Und genau so könnte man das ja einordnen, dass jetzt halt staatliche Stellen versuchen, die rechtsextremistische AfD irgendwie, die verfassungsfeindliche AfD irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber das halte ich für problematisch, die Argumentation, so sympathisch sie mir grundsätzlich ist. Es ist problematisch, diese Entscheidung nicht tatsächlich dem Bundesverfassungsgericht zu überlassen und erstmal das Bundesverfassungsgericht entscheiden zu lassen, ob die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist oder nicht. Wenn man das im Vorgriff macht, kommt man genau in diese Problematiken rein. Und dann haben wir die Diskussion, die wir auch nicht haben wollen, nämlich die Frage, ob die AfD mithilfe staatlicher Stellen politisch bekämpft wird.
Dann vielleicht verlassen wir dann erstmal TikTok, den Bundeskanzler und die Rede und Gegenrede bei Fatz Einspruch und kommen kurz zu sprechen auf das Reichelt-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dieser Woche. Also ein Urteil, das ich sehr erstaunlich finde, eine Entscheidung, die da hatte, es ging um einen etwas seltsamen Tweet dieses Ex-Bild-Journalisten, Chefredakteurs Julian Reichelt. Deutschland zahlte in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro, alles in verrückten Großbuchstaben geschrieben. Dann kommen 3 Ausrufungszeichen, Entwicklungshilfe, Andi, wieder in Großbuchstaben, Taliban. Dann kommen irgendwie mindestens 5 Ausführungszeichen. Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, total historisch einzigartigen Irrenhaus. was ist das nur für eine Regierung? Und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Entwicklungshilfeministerium, hat darauf nicht damit reagiert, hat sich vielleicht das gedacht, was ich mir vielleicht gedacht habe, also was hast du denn da genommen, sondern hat ihm eine Abmahnung geschickt aus Gründen der Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Das ist nicht so ganz alltäglich, dass ein Ministerium jetzt äußerungsrechtlich gegen einen Journalisten vorgeht. Das ist eigentlich ein ziemliches Novum, dass wir diese Konstellation haben. Wurde auch seinerzeit viel kritisiert, dass hier das Entwicklungshilfeministerium sich nicht mit den probaten Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit, die hätten ja eine Presseerklärung dazu machen können und dergleichen, also dass sie sich nicht mit ihren eigentlich auch dann üblichen zu Gebote stehenden und steuerfinanzierten Mitteln zur Wehr setzen, sondern dass sie da anfangen, sich dem Vorwurf auszusetzen, vorsichtig gesagt, einen Journalisten mit Hilfe der Gerichte mundtot zu machen. Ja, das ist, das wurde viel kritisiert und völlig egal, was man von dieser Äußerung hält. Ich glaube, ich habe gerade durchblicken lassen, was ich davon halte. Ist das zu kritisieren, dass das gemacht wird?
Aber spannend ist schon, Nico, wie die Gerichte reagiert haben, die Fachgerichte reagiert haben. Das Landgericht Berlin hat zunächst mal den Unterlassungsantrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit zurückgewiesen. Mit einer Argumentation, die, glaube ich, auch zunächst mal ganz einleuchtend ist. Da sagt das Landgericht, naja, hört mal zu, ihr seid eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ihr genießt keinen Ehrenschutz, jedenfalls nicht im üblichen Sinne. Und das mit dem Tweet vom Herrn Reichelt, das mag blöd gewesen sein, aber ist wohl von der Meinungsfreiheit gedeckt, zumal es einen Tatsachenkern der ganzen Geschichte ja gibt. Erstens, die Bundesregierung hat tatsächlich über 370 Millionen Entwicklungshilfe für das Land bereitgestellt. Ja, natürlich nicht der Taliban ausgezahlt, sondern, wie sie selbst betont, haben sie sich um die Aufrechterhaltung der Grundversorgung und der Stärkung der Widerstandskraft der Bevölkerung angenommen und das Ganze regierungsfern umgesetzt und sich Mühe gegeben, dass die Millionen eben gerade nicht bei den Taliban landen. Aber Landgericht Berlin sagt, nee, da gibt's keinen Ehrenschutz. Zumal, das spielt jetzt auch bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine erhebliche Rolle, Reichelt ja, vielleicht war er clever, vielleicht war es nur Twitter-like, X-like, was er da gemacht hat, das Ganze noch verknüpft hatte mit einem Link auf eine Spiegel-Online-Seite, wo genau über diesen Vorgang berichtet wurde. Und gut, Landgericht Berlin hat gesagt, nee, gibt's nichts. Und dann kommt das Überraschende, für mich sehr Überraschende, im November, Mitte November 23 erlässt das Kammergericht, also nächste Instanz, tatsächlich diese beantragte Verfügung und untersagt Reichelt, genau das zu sagen, und zwar mit der Argumentation, es gibt auch einen Ehrenschutz für öffentlich-rechtliche Institutionen, wenn nur das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Funktionsfähigkeit dieser öffentlichen Institutionen gefährdet erscheint. Ja, also wenn dadurch, dass sie die juristische Person des öffentlichen Rechts, also die Behörde oder die Institution, verächtlich gemacht wird oder ihr das Vertrauen, das man in sie setzen darf, unterminiert wird, dann gibt es doch so eine Art Ehrenschutz. Und dagegen hat sich Reichelt mit Verfassungsbeschwerde gewehrt und erfolgreich gewehrt. Und Karlsruhe stellt zunächst mal ganz sachlich fest, dass dem Staat selbst kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zukommt und dass er eben auch scharfe und polemische Kritik aushalten muss. Und dann halt, wenn sie der Auffassung sind, dass da was schiefgelaufen ist, mit den Mitteln der Gegeninformation, der Klarstellung, der sachlichen Information gegenhalten müssen. Zu Recht verweist Karlsruhe natürlich darauf, dass die Meinungsfreiheit gerade auch in der Auseinandersetzung mit den öffentlichen, staatlichen Institutionen entwickelt wurde und eben besonders hoch zu veranschlagen ist, dass es dass nicht nur das Bedürfnis gibt, der Macht gegenüber kritisch aufzutreten, sondern dass auch diese Meinungsäußerung besonders geschützt werden muss. Und mit der Argumentation kommt dann das Bundesverfassungsgericht zum Schluss zu sagen, das Kammergericht hat nicht verstanden, wie Meinungsfreiheit funktioniert. hat Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes falsch ausgelegt. Durch den Link auf den Spiegelartikel macht Reichelt das zum Kontext. Das übersieht das Kammergericht, hat damit die Äußerung falsch gewertet, falsch eingeordnet. Und deswegen hat es eben Recht gegeben, was einem Unbehagen auslöst, weil natürlich Reichelt in die Vollen gegangen ist mit seinem Tweet. Aber ich glaube, lässt sich hören, was Karlsruhe da macht. Oder würdest du es anders sehen, Nico?
Also diesen Teil überhaupt nicht. Das finde ich, kann ich alles nur unterschreiben. Also wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt hier auf einmal einem Ministerium Ehrenschutz gewähren? Also das ist ja, also Kritik und auch, egal ob berechtigt oder unberechtigt, egal ob polemisch oder sanft und gerne auch überzogen, also an einem Minister, an einer Ministerin, einem Ministerium, darf und muss das sein, muss das erlaubt sein, ohne dass man jetzt befürchten muss, dass man dann da von den Kollegen, Presserechtlern gleich angegangen wird und mit Verfahren überzogen wird. Ja, das ist insofern ist das schon sehr zu begrüßen, dass das Bundesverfassungsgericht dies hier auch diese klare Linie hier auch zieht. Was ich nur überhaupt nicht verstanden habe an der Entscheidung und was auch für also noch viel mehr Aufsehen eigentlich erregt hat jetzt so in der Welt der Presserechtler, ist, dass Karlsruhe diesen Fall überhaupt angenommen hat. Denn, also kurz zum Verfahrensrechtlichen, hier hatte das Landgericht, wie gesagt, zurückgewiesen, dann sofortige Beschwerde zum Kammergericht und dann sind die Kollegen, die Reichelt vertreten haben, sind dann direkt zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Also sie haben weder den Weg der Hauptsacheklage dann noch gewählt, noch haben sie auch überhaupt nur Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung eingelegt. Das hätten die machen können. Die hätten also das Kammergericht mündlich verhandeln müssen. Und das ist einfach deshalb erstaunlich, weil wir ja jetzt in anderen Entscheidungen, Stefan, die wir hier auch besprochen haben, ja gesehen haben, wie schnell das Bundesverfassungsgericht dann heutzutage oft dabei ist, zu sagen, hier ist der Rechtsweg nicht erschöpft.
Ja, Subsidiarität, ja, in Stellung bringt. Ja.
Und da gehen die hier mit sehr, sehr schlanker Hand darüber, indem sie sinngemäß sagen, naja, also das hätte ja eh keine Chance gehabt. Ja, das kam vom Kammer, also Widerspruch beim Kammergericht wäre eh aussichtslos gewesen. Also mit Verlaub, warum eigentlich? Ja, also warum unterstellt man denn jetzt hier dem Kammergericht so mit leichter Hand, also dass es sich nicht in einer mündlichen Verhandlung eines anderen hätte überzeugen lassen? Ja, das ist der, also nur so, dass wenn man praktische Erfahrung hat mit solchen Prozesssituationen, dass das oft einem Sechser im Lotto gleicht, wenn man dann in der mündlichen Verhandlung einem Gericht, das sich schon einmal festgelegt hat, in einer Entscheidung nochmal umstimmen kann. Das ist tatsächlich so. Aber woher nimmt denn Karlsruhe eigentlich die Gewissheit, dass es hier in diesem Fall auch so war? Und die Unzumutbarkeit der Hauptsacheklage, die hier auch bejaht wird, die wird hier auch mit sehr, sehr leichter Hand dann bejaht. Und in anderen Verfahren eigentlich heute ist Karlsruhe eigentlich eher auf der Gegenlinie, dass sie das, also nur, dass sie in der Regel sagen, also Hauptsacheverfahren gehört mit zum Rechtsweg, wenn man eine solche einstweilige Verfügung aufgehoben bekommen möchte. Und bevor er zu uns kommt, müsste erstmal diesen Rechtsweg gehen. Und dass das also jetzt, warum es jetzt für einen Julian Reichelt und jetzt auch Betonung auf für einen Julian Reichelt unzumutbar sein soll bis zum zugegeben langen da sprechen wir von Monaten bis Jahren, bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens nicht mehr sagen zu dürfen, was mit den Ausführungszeichen und den Taliban und den 370 Millionen, warum das unzumutbar sein soll, wenn er dann am Ende Recht bekommt, das ist jetzt auch nicht so richtig überzeugend begründet. Ja.
Das verstehe ich sehr gut, Nico. Das würde ich auch teilen. Wir haben ja schon verschiedentlich, auch sehr häufig sogar schon, hier im Podcast darauf hingewiesen, dass manches, was das Bundesverfassungsgericht in Sachen Annahme, Nichtannahme von Verfassungsbeschwerden macht, von der Frage, wird unter Substantiierungsgesichtspunkten gefordert, wann beruft sich Karlsruhe auf eine mangelnde Subsidiarität, dass das nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist und dass es schon den Anschein erweckt, dass Karlsruhe mehr und mehr zu so einer Art freiem Annahmeverfahren übergeht. Also manchmal die Hürden halt hochhängt und manchmal sehr großzügig ist, so wie in diesem Fall. Jetzt hier in dem Fall kann man vielleicht noch dazu sagen, dass Karlsruhe ja, wenn es um Artikel 5 geht, um die Meinungsfreiheit geht, schon immer besonders enthusiastisch ist. Das sind ja diese seit dem 7. Band im Bundesverfassungsgericht diese Elogen auf dieses Meinungsfreiheitsgrundrecht als schlechthin konstituierendes Grundrecht. Und da ist natürlich auch was dran. Andererseits, es soll auch andere Grundrechte geben und dass man die zum Ausgleich bringen muss, ist klar. Warum jetzt das Meinungsfreiheitsgrundrecht daran prä hat, ein bisschen schwierig einzuordnen. Es bleibt unterm Strich eine fehlende Klarheit bei der Handhabung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Verfassungsbeschwerde. Und das, lieber Nico, leitet uns eigentlich zu einem ganz kurzen, letzten Blick auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.
Ein ganz kurzer Einwand, ja. Einfluss. Ich möchte jetzt gerne einmal kurz nur den Satz vorlesen, mit dem Sie gesagt haben, da hätte, ja. Also selbst, da geht es gar nicht ums Hauptsacheverfahren, sondern der Widerspruch und dann die mündliche Verhandlung ein paar Wochen später vom Kammergericht, selbst das war nicht zumutbar, da schreiben die doch nicht mehr als, denn das dem Beschwerdeführer in der Hauptsache verbleibende Aufhebungsverfahren erscheint angesichts der nicht nur summarischen Prüfung des Kammergerichts aussichtslos. Weil das Kammergericht nicht nur summarisch geprüft hat, da darf man auch mal kurz fragen, was ist denn eigentlich eine summarische, oder woran erkennt man eigentlich bei einer Gerichtsentscheidung, dass sie summarisch ist? Das ist ein Wort, das irgendwo, bei dem jeder was anderes mit meint, der es benutzt. Das hat keinen wirklich fassbaren Kern. Also weil die gründlich geprüft haben, sei es aussichtslos, das Kammergericht in der mündlichen Verhandlung umzustimmen. Mehr steht da nicht. Und das ist einfach dann, also wenn man die anderen Entscheidungen, die vielen anderen Entscheidungen, die wir derzeit haben, kennt, wo dann auch mit sehr, sehr schlanker Hand gesagt wird, also das ist ja nicht unzumutbar, jetzt ins Hauptsacheverfahren zu gehen und den Rechtsweg auszuschöpfen, dann, also eigentlich bin ich ja da mittlerweile so weit, dass ich meine, dass es, glaube ich, eine ganz gute Idee wäre, wenn all diese Zulässigkeitskriterien, wenn die mal gesetzlich geregelt würden. Oder man muss sich politisch entscheiden, dass das in Ordnung ist, dass das Bundesverfassungsgericht da also doch weitgehenden Freiraum hat, zu entscheiden, ob sie Sachen in der Sache entscheidet oder nicht. Aber das ist ein Himmelfahrtskommando für einen Anwalt in einer solchen Situation, den Mandanten, also dann nach einer solchen Kammergerichtsentscheidung, was rät man denn dann eigentlich dem Mandanten, wenn man vor der Wahl steht, gehst du jetzt gleich zum Bundesverfassungsgericht und riskierst, da eine Ohrfeige zu bekommen wegen Nicht-Ausschöpfung des Rechtswegs, Variante 1. Variante 2, du machst ein jahrelanges Hauptsacheverfahren und dann irgendwann 2026 kannst du die Verfassungsbeschwerde machen und über die dann das Bundesverfassungsgericht 2032 entscheidet. Wenn man nicht wirklich, also wenn das nicht vorhersehbar ist, anhand einfach auch also ganz klarer Kriterien, wie als Bundesverfassungsrichter dann tatsächlich auch über die Notwendigkeit des Hauptsacheverfahrens entscheidet, sondern wenn man sagen muss, also das machen die mal so, mal anders, dann ist da auch die Beratung so gut wie, also eine seriöse Beratung so gut wie unmöglich, beziehungsweise da muss man den Mandanten sagen, also das macht das Bundesverfassungsgericht mal so, mal anders, das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie vertrauensbildend für Karlsruhe. Das wollte ich noch kurz loswerden.
Ja, das ist sozusagen der Schritt zu einem jedenfalls praktizierten freien Annahmeverfahren von Karlsruhe, die sich die Fälle rauspicken und dabei nicht immer ganz konsistent argumentieren. Schönes Beispiel auch die letzte Entscheidung, die wir uns anschauen wollen, eine relativ kurze Entscheidung vom 10. April 2024, wo das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde eines gewissen Christian Olearius nicht annimmt und sagt, das ist nicht hinreichend begründet, was du uns hier lieferst. Worum geht's in der Sache? Christian Olearius, wir haben ihn auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, ist natürlich vielen bekannt als ehemaliger Hamburger Bankier und Chef der Warburg Bank, der neben anderen Geldinstituten auch in den Cum-Ex-Skandal verwickelt war, wo es um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe ging. Das ist derselbe Olearius, der sich auch verschiedentlich mit dem damaligen Oberbürgermeister von Hamburg unterhalten hat, unserem geschätzten Bundeskanzler Scholz, der sich jedoch an diese Gespräche nicht mehr so recht erinnern kann. Der Olearius hatte Tagebuchaufzeichnungen auch über diese Gespräche angefertigt. Die hatte die Staatsanwaltschaft bei ihm beschlagnahmt im Rahmen der Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Und diese beschlagnahmten Tagebuchaufzeichnungen landeten dann bei der Süddeutschen Zeitung, die historisch gesehen traditionell gute Beziehungen in die Staatsanwaltschaften Deutschlands hat und erstaunlich häufig in der Lage ist, dann auch aus entsprechenden Unterlagen zu berichten. Mit seiner Verfassungsbeschwerde hat Olearius versucht, gegen die Abweisung seiner Klage auf Unterlassung der wörtlichen Wiedergabe seiner Tagebuchaufzeichnung in der Süddeutschen Zeitung vorzugehen. Und er berief sich dabei auf die Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts und interessanterweise für Juristen ein kleiner Leckerbissen darauf, dass ja § 353d Strafgesetzbuch als mögliches Schutzgesetz verletzt worden sein könnte. 353d Strafgesetzbuch verbietet es, aus Verfahrensunterlagen, ich sage es mal relativ allgemein, aus dem laufenden Strafprozess zu veröffentlichen. Eine sehr umstrittene Vorschrift, deren Reichweite auch immer wieder ausgelotet wird und die jetzt im Moment zum Beispiel gerade wieder in Berlin eine Rolle spielt. Da hat Arne Semsrott, der Chef von Fracht den Staat, der zivilgesellschaftlichen Gruppierung, die sich für die Informationsfreiheit einsetzt, genau gezielt gegen den 353d verstoßen, indem er Informationen, die er herausbekommen hat, gezielt veröffentlicht hat, um sich strafbar zu machen, nach 353d, um schließlich diesen Paragraphen letztlich dem Bundesverfassungsgericht vorlegen zu können. Insgesamt also ein gefundenes Fressen unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Wir haben Tagebuchaufzeichnungen, zu denen sich Karlsruhe schon vor Jahrzehnten sehr intensiv geäußert hat als wirklich Kernbereich des Persönlichen. Wir haben das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wir haben eine Schutznorm im Strafgesetzbuch, wir haben eine politisch heikle Angelegenheit. Was macht Karlsruhe? Nimmt die Verfassungsbeschwerde nicht an, weil sie nicht hinreichend begründet sei. Da wird insbesondere darauf hingewiesen, dass man sich nicht hinreichend mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auseinandergesetzt hat. Das wäre ein Fehler gewesen, weil der vorinstanzliche Bundesgerichtshof diese Entscheidung zitiert hätte und dann hätte sich doch der Beschwerdeführer damit auseinandersetzen müssen in seiner Verfassungsbeschwerde. Und außerdem hätte er sich nicht sozusagen oder nur einfach rechtlich auseinandergesetzt mit der Argumentation des Bundesgerichtshofs, dass die in amtlicher Verwahrung befindlichen Dokumente, nämlich seine Tagebuchaufzeichnungen, ja nicht notwendig amtliche Dokumente im Sinne der Strafvorschrift des 353d sein. Das habe er zwar vom BGH beziehungsweise auch in der Verfassungsbeschwerde angegriffen, aber eben nicht auf verfassungsrechtlicher Ebene argumentiert. Und mit diesen doch sehr strengen Vorgaben, also setzt sich auseinander mit einschlägigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und argumentiere stärker verfassungsbezogen, kommt das Bundesverfassungsgericht zum Ergebnis, nö, wollen wir nicht haben, ist unzulässig, mangels hinreichender Begründung. Da waren sie jetzt wieder extrem streng bei einem Verfahren und einem Inhalt, der es mit Sicherheit verdient hätte, auch vom Bundesverfassungsgericht näher betrachtet zu werden. Und da eine einheitliche Linie zu entdecken, fällt, lieber Nico, tatsächlich schwer.
Also, dass wir eigentlich zwei Beispiele haben, an denen sich tatsächlich festmachen lässt, dass es wohl sinnvoll wäre, einfach zur Schaffung von besserer Vorhersehbarkeit von Karlsruher Entscheidungen zu Zulässigkeitsfragen, die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde doch gesetzlich detaillierter zu regeln, als wir das derzeit haben. Das ist Sache des Gesetzgebers und nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts selbst, sich seine Zulässigkeitsschranken zu definieren.
Das wäre die rechtsstaatliche, klare, stringente Forderung daraus. Die Alternative besteht darin zu sagen, dann machen wir halt ein freies Annahmeverfahren. Karlsruhe nimmt die Fälle auf, die es für spannend hält. und muss das nicht näher begründen. Das ist zwar jetzt rechtsstaatlich nicht ähnlich befriedigend wie eine strengere Rechtsbindung des Bundesverfassungsgerichts, aber würde jedenfalls insofern auch für Klarheit sorgen, dass das einfach ja ein gewisses Glücksspiel ist, ob man in Karlsruhe gehört wird oder nicht. Und man könnte dann, wenn das so erklärt würde, wahrscheinlich besser damit leben, wenn man die strengen Seiten von Karlsruhe zu spüren bekommt. Richtig überzeugend scheint mir das aber auch nicht zu sein.
To be continued. Wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft Gelegenheit haben, die eine oder andere Bundesverfassungsgerichtsentscheidung dann auch insbesondere zu den Zulässigkeitsschranken hier zu besprechen. Für heute machen wir erstmal Schluss und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.